Der Fluss. Sie brauchten noch 4 Tage, um das Gebirge zu erreichen, das die Goyle ihre Heimat nannten. Frostige Tage und kalte Nächte, zu viel Regen und feuchte Kleider. Eines der Pferde verlor ein Eisen, und der Schmied, zu dem sie es brachten, erzählte Clara von einem Blaubart, der im nächsten Ort 3 Mädchen, kaum älter als sie, von ihren Vätern gekauft und in seinem Schloss getötet hatte. Clara lauschte ihm mit ausdruckslosem Gesicht, aber Jacob las ihr von der Stirn, dass sie ihre eigene Geschichte inzwischen für fast ebenso finster hielt.
»Was macht sie noch hier?«
fragte Valiant ihn irgendwann mit gesenkter Stimme, als Clara am Morgen vor Müdigkeit kaum auf ihr Pferd kam.
»Was treibt ihr Menschen nur mit euren Frauen? Sie gehört in ein Haus. Schöne Kleider, Diener, Kuchen, ein weiches Bett, das ist es, was sie braucht.«
»Und einen Zwerg zum Ehemann und ein goldenes Schloss vor der Tür, zu dem du den Schlüssel hast,« gab Jacob zurück.
»Warum nicht?«
erwiderte Valiant und schenkte Clara sein umwerfendstes Lächeln. Die Nächte waren so kalt, dass sie in Gasthöfen übernachteten. Clara teilte sich das Bett mit Fuchs, während Jacob neben dem schnarchenden Zwerg lag, aber er schlief nicht nur deshalb unruhig. In seinen Träumen erstickten ihn rote Motten, und wenn er schweißgebadet aus dem Schlaf fuhr, schmeckte er das eigene Blut im Mund. Am Abend des 4. Tages sahen sie die Türme, die die Goyle entlang ihrer Grenzen bauten. Schlank wie Tropfsteinsäulen mit faserigen Mauern und Fenstern aus Onyx, aber Valiant kannte einen Weg durch die Berge, der sie umging. Früher waren die Goyle in diesem Landstrich nur ein Schrecken von vielen gewesen, den man in einem Atemzug mit Menschenfressern und braunen Wölfen nannte. Aber ihr schlimmstes Verbrechen war schon immer gewesen, dass sie allzu menschlich aussahen. Sie waren die verabscheuten Zwillinge, die steinernen Vettern, die im Dunkeln hausten. Nirgendwo hatte man sie gnadenloser gejagt als in den Bergen, aus denen sie stammten, und die Goyle zahlten inzwischen mit gleicher Münze zurück. Ihre Herrschaft war nirgends mitleidloser als in ihrer alten Heimat. Valiant mied die Straßen, die ihre Truppen benutzten, aber trotzdem gerieten sie immer wieder in ihre Patrouillen. Der Zwerg stellte Jacob und Clara als reiche Klienten vor, die beabsichtigten, nahe der Königsfestung eine Glasfabrik zu bauen. Jacob hatte Clara einen der mit Goldfäden bestickten Röcke gekauft, die die wohlhabenderen Frauen in dieser Gegend trugen, und seine eigenen Kleider gegen die eines Kaufmanns eingetauscht. Er erkannte sich selbst kaum in dem Mantel mit dem pelzbesetzten Kragen und den weichen grauen Hosen, und für Clara war das Reiten in dem weiten Rock noch mühsamer. Aber die Goyle winkten sie jedes Mal durch, wenn Valiant seine Geschichte erzählte. An einem Abend, der nach Schnee roch, erreichten sie endlich den Fluss, hinter dem die Königsfestung lag. Die Fähre legte in Blenheim ab, einem Ort, den die Goyle schon vor Jahren eingenommen hatten. Fast die Hälfte der Häuser hatte zugemauerte Fenster. Die Besatzer hatten viele Straßen überdacht, um sich vor dem Tageslicht zu schützen, und hinter der Hafenmauer gab es einen bewachten Einstieg, der zeigte, dass Blenheim inzwischen auch ein unterirdisches Viertel hatte. Während Fuchs zwischen den Häusern verschwand, um eines der mageren Hühner zu fangen, die auf dem Kopfsteinpflaster herumpickten, ging Jacob mit Valiant und Clara hinunter zum Fluss. Der Abendhimmel spiegelte sich in dem trüben Wasser, und am anderen Ufer klaffte in der Bergflanke ein quadratisches Tor.
»Ist das der Eingang zur Festung?« fragte Jacob den Zwerg. Aber Valiant schüttelte den Kopf.
»Nein, das ist nur eine der Städte, die sie überirdisch angelegt haben. Die Festung liegt weiter landeinwärts und so tief unter der Erde, dass du in ihr das Atmen verlernst.«
Jacob band die Pferde an und ging mit Clara zum Anleger hinunter. Der Fährmann spannte schon die Kette vor. Er war fast so hässlich wie die Trolle im Norden, die vor ihrem eigenen Spiegelbild erschraken, und sein Boot hatte schon bessere Tage gesehen. Der flache Rumpf war mit Metall beschlagen, und der Fährmann verzog den Mund zu einem verächtlichen Lächeln, als Jacob ihn fragte, ob er sie noch vor der Nacht übersetzen konnte.
»Dieser Fluss ist kein gastlicher Ort, wenn es dunkel wird.«
Er sprach so laut, als wollte er auch am anderen Ufer zu hören sein.
»Und ab morgen ist die Überfahrt verboten, weil der gekrönte Goyle sein Nest verlässt, um zu seiner Hochzeit zu fahren.«
»Hochzeit?« Jacob warf Valiant einen fragenden Blick zu, aber der Zwerg zuckte die Schultern.
»Wo seid ihr gewesen?« höhnte der Fährmann. »Eure Kaiserin kauft sich Frieden von den Steingesichtern, indem sie dem König ihre Tochter gibt. Morgen werden sie wie Termiten aus ihren Löchern schwärmen und der Gäuel wird in seinem Teufelszug nach Vena fahren, um die schönste aller Prinzessinnen mit sich unter die Erde zu nehmen.«
»Reist die Fee mit ihm?«, fragte Jacob. Valiant warf ihm einen neugierigen Blick zu, aber der Fährmann zuckte nur die Schultern.
»Sicher?« »Der Gäuel geht nirgendwohin ohne sie, nicht mal zur Hochzeit mit einer anderen.« »Und wieder läuft die Zeit davon, Jacob.«
Er schob die Hand in die Tasche. »Hast du heute einen Gäuel-Offizier übergesetzt?«
»Was?«
Der Fährmann hielt die Hand ans Ohr. »Einen Gäuel-Offizier, Jaspishaut. Ein Auge fast blind. Er hatte einen Gefangenen dabei.« Der Fährmann blickte hinüber zu dem Gäuelposten, der hinter der Mauer Wache stand, aber er war weit entfernt und kehrte ihnen den Rücken zu.
»Wieso? Bist du einer von denen, die sie immer noch jagen?«
Der Fährmann sprach immer noch so laut, dass Jacob dem Posten einen besorgten Blick zuwarf.
»Sein Gefangener könnte dir viel Geld einbringen. Er hatte eine Farbe, die ich noch bei keinem von ihnen gesehen habe.«
Jacob hätte ihm zu gern in sein hässliches Gesicht geschlagen. Stattdessen zog er einen Goldtaler aus dem Taschentuch. »Du bekommst einen zweiten am anderen Ufer, wenn du uns noch heute übersetzt.« Der Fährmann starrte begierig auf den Taler, aber Valiant griff nach Jacobs Arm und zog ihn zur Seite.
»Lass uns bis morgen warten«, zischte er ihm zu. »Es wird schon dunkel und der Fluss wimmelt von Lorelei.«
»Lorelei«, Jacob blickte über das träge dahinfließende Wasser. Seine Großmutter hatte manchmal ein Lied mit demselben Namen gesungen. Der Text hatte ihn als Kind schaudern lassen, aber die Geschichten, die man in dieser Welt von den Lorelei erzählte, waren noch wesentlich finsterer. Trotzdem, er hatte keine Wahl.
»Keine Sorge«,
der Fährmann streckte ihm die schwielige Hand hin.
»Wir werden sie schon nicht wecken.«
Aber als Jacob den Goldtaler hineinfallen ließ, griff er in die ausgebeulten Taschen und drückte ihm und Valiant Wachspfropfen in die Hand. Sie sahen aus, als hätten sie schon in vielen Ohren gesteckt.
»Nur zur Vorsicht. Man kann ja nie wissen. Ihr braucht keine.«
Er schenkte Clara ein nachtragendes Lächeln.
»Die Lorelei haben es nur auf Männer abgesehen.«
Fuchs tauchte erst auf, als sie die Pferde schon auf die Fähre führten. Sie zupfte sich ein paar Federn aus dem Fell, bevor sie auf das flache Boot sprang. Die Pferde waren unruhig, aber der Fährmann schob den Goldtaler in seine Tasche und löste die Seile. Die Fähre trieb auf den Fluss hinaus. Hinter ihnen lösten sich die Häuser von Blenheim in der Dämmerung auf, und das einzige Geräusch in der abendlichen Stille war das Schlagen des Wassers gegen den Fährenrumpf. Das andere Ufer kam langsam näher, und der Fährmann zwinkerte Jacob zuversichtlich zu. Aber die Pferde waren immer noch unruhig und Fuchs stand mit aufgestellten Ohren da. Eine Stimme wehte über den Fluss. Zuerst klang sie wie die eines Vogels, doch dann immer mehr wie die einer Frau. Die Stimme kam von einem Felsen, der links von ihnen aus dem Wasser ragte, so grau, als wäre die Dämmerung zu Stein geworden. Eine Gestalt löste sich davon und glitt in den Fluss. Eine zweite folgte. Sie kamen von überall. Valiant stieß einen Fluch aus.
»Was habe ich dir gesagt?«
fuhr er Jacob an.
»Schneller!«
rief er dem Fährmann zu.
»Nun mach schon!«
Aber der schien weder den Zwerg noch die Stimmen zu hören, die immer lockender über das Wasser klangen. Erst als Jacob ihm die Hand auf die Schulter legte, fuhr er herum.
»Schwerhörig? Der verschlagene Hund ist fast so taub wie ein toter Fisch!«
schrie Valiant und stopfte sich hastig die Wachspfropfen in die Ohren. Der Fährmann zuckte nur die Achseln und klammerte sich fest an sein Ruder, und Jacob fragte sich, wie oft er schon ohne seine Passagiere zurückgekommen war, während er sich das schmutzige Wachs in die Ohren schob. Die Pferde scheuten. Er konnte sie kaum bändigen. Das letzte Tageslicht schwand, und das andere Ufer kam so langsam näher, als triebe das Wasser sie wieder zurück. Clara trat dicht an seine Seite und Fuchs stellte sich schützend vor ihn, obwohl sich ihr das Fell vor Angst sträubte. Die Stimmen wurden so laut, dass Jacob sie trotz der Pfropfen hörte. Sie lockten ihn zum Wasser. Clara zog ihn von der Reling zurück, aber der Gesang drang ihm durch die Haut wie süßes Gift.
Köpfe tauchten aus den Wellen auf, Haar trieb wie Schilf auf dem Wasser, und als Clara ihn für einen Augenblick losließ, um sich selbst die Hände auf die schmerzenden Ohren zu pressen, spürte Jacob, dass seine Finger nach den schützenden Pfropfen griffen und sie über Bord warfen. Die singenden Stimmen schnitten ihm wie honigtriefende Messer ins Hirn. Clara versuchte erneut, ihn festzuhalten, als er auf den Fährenrand zutaumelte, aber Jacob stieß sie so unsanft zurück, dass sie gegen den Fährmann stolperte. »Wo waren Sie?« Er beugte sich über das Wasser. Zuerst sah er nur sein eigenes Spiegelbild, doch plötzlich verschmolz es mit einem Gesicht. Es glich dem einer Frau, aber es war nasenlos, mit Augen aus Silber und Fangzähnen, die sich über die blassgrünen Lippen schoben. Arme streckten sich aus dem Fluss und Finger krallten sich um Jacobs Handgelenk. Eine andere Hand griff ihm ins Haar. Wasser schwappte über den Fährenrand. Sie waren überall, streckten die Arme nach ihm aus, die fischigen Leiber halb aus dem Wasser gestemmt, die Zähne gebleckt. Lorelei, so viel schlimmer als das Lied. Die Wirklichkeit war immer schlimmer. Fuchs biss fest in einen der schuppigen Arme, die Jacob gepackt hielten. Doch die anderen Lorelei zerrten ihn über die Reling. Er verlor den Halt, so sehr er sich auch wehrte. Aber plötzlich hörte er einen Schuss und eine der Nixen versank mit zerschossener Stirn in dem trüben Wasser. Clara stand hinter ihm und hielt die Pistole, die er ihr gegeben hatte. Sie erschoss eine weitere Lorelei, die versuchte, den Zwerg ins Wasser zu zerren. Der Fährmann tötete zwei mit einem Messer und Jacob selbst erschoss eine, die Krallen in Fuchs Fell geschlagen hatte. Als die toten Leiber davontrieben, wichen die anderen Lorelei zurück und machten sich über ihresgleichen her. Clara ließ bei dem Anblick die Pistole fallen. Sie verbarg das Gesicht in den Händen, während Jacob und Valiant die scheuenden Pferde einfingen und der Fährmann das wild schlingernde Boot auf den Anleger zusteuerte. Die Lorelei schrien ihnen wütend nach, aber ihre Stimmen klangen nur noch wie ein Schwarm keifender Möwen. Sie schrien auch noch, als sie die Pferde ans Ufer führten. Und der Fährmann trat Jacob in den Weg und hielt ihm die Hand hin. Valiant stieß ihn dafür so grob zurück, dass er fast in den Fluss stolperte.
»Ach, das mit dem zweiten Taler hast du also gehört«, fuhr er ihn an. »Wie wär's, wenn du uns den ersten zurückgibst? Oder lässt du dich immer dafür bezahlen, dass du den Lorelei ihr Abendessen besorgst?«
»Was wollt ihr? Ich habe euch übergesetzt«, gab der Fährmann zurück. »Die verfluchte Fee hat sie ausgesetzt. Soll ich mir dadurch das Geschäft ruinieren lassen? Und abgemacht ist abgemacht.«
»Schon gut«, sagte Jacob und zog einen weiteren Taler aus der Tasche. Sie waren am anderen Ufer. Das war alles, was zählte. »Gibt es sonst noch was, wovor wir uns besser in Acht nehmen sollten?« Valiant folgte dem Taler mit den Augen, bis er in den schmutzigen Taschen des Fährmanns verschwand.
»Hat der Zwerg euch von den Drachen erzählt? Sie sind rot wie das Feuer, das sie speien, und wenn sie über den Bergen kreisen, brennen tagelang die Hänge.«
»Ja, die Geschichte habe ich auch schon gehört.«
Valiant warf Jacob einen vielsagenden Blick zu.
»Erzählt ihr euren Kindern nicht auch, dass an diesem Ufer noch Riesen hausen? Abergläubisches Geschwätz.«
Der Zwerg senkte die Stimme.
»Soll ich dir sagen, wo es tatsächlich Drachen gibt?«
Der Fährmann beugte sich neugierig zu ihm hinunter.
»Ich hab ihn mit eigenen Augen gesehen«, rief Valiant ihm in das schwerhörige Ohr. »In seinem Knochennest, nur 2 Meilen flussaufwärts, aber er war grün und aus seinem hässlichen Maul hing ein Bein, das genauso mager wie deine war. Beim Teufel und all seinen goldenen Haaren habe ich mir gesagt, ich möchte nicht in Blenheim leben, sollte es dem Biest eines Tages einfallen, den Fluss abwärts zu fliegen.«
Die Augen des Fährmanns wurden so groß wie Jacobs Goldtaler.
2 Meilen?
Er blickte besorgt den Fluss hinauf.
»Ja, vielleicht war es auch etwas weniger.«
Valiant ließ ihm die schmutzigen Ohrenpfropfen in die Hand fallen.
»Viel Spaß auf der Rückfahrt!«
»Keine schlechte Geschichte«, flüsterte Jacob, als der Zwerg sich auf seinen Esel schwang. »Aber was sagst du, wenn ich dir erzähle, dass ich wirklich mal einen Drachen gesehen habe?«
»Dass du ein Lügner bist«,
gab Valiant mit gesenkter Stimme zurück. Hinter ihnen schrien immer noch die Lorelei, und Jacob bemerkte die Klauenspuren an Claras Arm, als er ihr aufs Pferd half. Trotzdem fand sich in ihren Augen kein Vorwurf, dass er sie zu der Überfahrt gedrängt hatte.
»Was riechst du?« fragte der Fuchs.
»Gäuel«,
antwortete sie.
»Nichts als Gäuel, als wäre die Luft aus ihnen gemacht.«